Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Matthias, welche Lüge knöpfen wir uns denn heute vor?
Na Helmut, ich vermute eine, die viele kennen und wahrscheinlich ebenso viele glauben.
Dann wird es Zeit, sie gerade zu rücken.
Titel des heutigen Podcasts: König Artus, historischer Held oder literarische Erfindung?
Ja, du hast gesagt, lass uns diesen König Artus vornehmen. Warum eigentlich? Was ist da besonders oder warum hältst du den gerade für besonders geeignet?
Mit dem König Artus können sehr, sehr viele Leute was anfangen. Mhm. Es gibt Filme dazu, es gibt Bücher dazu. Wir werden in unserer Geschichte erzählen, dass die englischen männlichen Thronfolger alle diesen Namen dann eben in Arthur tragen. Und er steht beispielhaft dafür, wie eingebettet in eine wirkliche historische Situation, die belegbar ist, wozu es viele Quellen gibt, dann eine Person entsteht, ein Mönch, Geoffrey Monmouth schreibt dann diese Geschichte und erfindet eben diesen König. Und warum er diesen König erfunden hat und welche Bedeutung er hat, das wollen wir in dieser Folge erzählen. Und der steht sozusagen ein bisschen beispielhaft, wie aus wahrer Geschichte dann ein Mythos entsteht, der mit der wirklichen Geschichte nichts mehr zu tun hat.
Ich hoffe, du hast jetzt nicht schon zu viel verraten, denn ja, das wollen wir genau klären. Wer war dieser Mann, dieser König Artus? Hat er existiert? Ist er eine großartige Erfindung? Und du hast schon angedeutet, das ist mir vorher ehrlich gesagt nie aufgefallen, weil da werden ja nicht immer alle Namen genannt. Aber bis heute tragen alle englischen Könige und Thronfolger den Beinamen Arthur, also Arthur, abgeleitet offenbar eben von jenem Artus. Die Artus-Sage, du hast dich da ja tief eingearbeitet in die Geschichte. Ich sehe die große Tafel und ich höre natürlich Schwerter klingen.
Ja, aber wir müssen noch mal die entscheidenden Stichworte für den König Artus. War sozusagen der Gerechte, ein Held, den man in seiner Erzählung auch noch mit einem magischen Schwert, das den Namen Excalibur trug, ausgestattet hat. Er ist der Herr des sagenhaften Hofes Camelot. Und du hast gefragt, wer dieser Mensch wirklich war. Hat er überhaupt existiert? Ist er eine Erfindung? Lass uns kurz schauen, die ganze Geschichte spielt in Europa im 11. Jahrhundert. Und in dieser Welt des 11. Jahrhunderts war, was Großbritannien betrifft, eine Welt der Unruhe. Es war, um es mal in Bild zu sagen, eine neblige Welt. Es gab Burgen und Schlachtfelder. Während Könige um die Macht kämpften und die Kirche, darf man nicht vergessen, das Denken beherrschte, erzählten Barden von einem Herrscher, das sehen wir bei Artus, der größer war als die Geschichte selbst, eben Artus.
Und offensichtlich ja eine unsterbliche Geschichte. Also für mich war besonders spannend bei der Vorbereitung, dass diese Artus-Geschichte ja nicht tot zu kriegen ist und ausgerechnet immer dann hochkommt und auf der Bildfläche erscheint, wenn es Zeiten politischer Unsicherheit gibt. Oder ist das ein Zufall?
Genau, das ist kein Zufall. Diese Figur, diese Erfindung, diese Artus-Figur, die eben dieser Mönch Geoffrey Monmouth erfindet, die soll ja quasi zeigen, er ist in der Lage, die Verhältnisse zu befrieden. Er ist der Friedensfürst. Er ist der, der die Unruhe beseitigt, der wieder alles vereinigt und so. Und deswegen wird er zu so einer Idealfigur, ein Freiheitskämpfer, und der die Spur zeigt eben im Nebel dieser Geschichte.
Mhm. Fangen wir mal ganz vorne an und machen dazu einen Sprung ins 12. Jahrhundert, denn da liegt ja offenbar der Ursprung aller dieser modernen Artus-Romane oder Filme, die wir vielleicht schon alle gesehen haben. Die haben alle einen Ur-Urheber, ne?
Und da will ich dir vorlesen, das habe ich mir aufgeschrieben, wie eben so ein Artus-Roman beginnt, mit folgenden Worten. Es ist mein Vergnügen, meine durchaus hörenswerte Geschichte über den König erzählen zu können, dessen Ruhm so groß war, dass die Menschen in aller Welt noch immer von ihm sprechen. Zitat Ende. Und diese hörenswerte Geschichte, spielt eben im 5. und 6. Jahrhundert in Britannien, dem heutigen Großbritannien. Der alte König User Pendragon war gestorben und das Land war ohne Herrscher, ohne Fürsten, ohne jemanden, der das Land führt.
Land ohne König geht natürlich gar nicht. Also es brauchte einen neuen und die Königssuche begann. Es wurde dazu ein Wettbewerb ausgerufen. Flapsig gesagt lief da sowas wie die Castingshow Britain's Next King, oder?
Wenn es das damals im Mittelalter, im frühen Mittelalter gegeben hätte, würde man es genauso nennen. Und es war so. Die Ritter kamen aus dem ganzen Land nach Westminster zusammen, haben sich dort versammelt und einer von ihnen soll am Ende dann der König werden. Und wie hat man das ermittelt? Damals nicht durch eine Wahlurne, sondern im ritterlichen Wettstreit.
Ah, es musste gekämpft werden, ist doch klar. Und einer der Kandidaten war ein gewisser Sir Kay. Er will sich gerade auf der Burg für den Schwertkampf parat machen, aber verflixt, das Schwert ist weg. Sein 15-jähriger Pflegebruder hat dummerweise dieses Schwert irgendwo vergessen. Und der Junge wird jetzt ganz schnell in die Stadt geschickt und soll es bringen. Ein prachtvolles Schwert natürlich, das allerdings einen kleinen Schönheitsfehler hat, vielleicht doch einen großen Schönheitsfehler. Es steckt nämlich tief in einem Stein drin.
Da merkt man schon diese sagenhafte Geschichte, ein Schwert, das im Stein steckt. Und das wird dann nur erzählt, um es jetzt sozusagen die Geschichte aufzulösen. Denn dann geht dieser von dir gerade erwähnte 15-jährige Bengel hin, wo das Schwert im Stein steckt, geht mit der rechten Hand hin und zieht es mühelos heraus, als wäre der Stein aus Butter.
Ja, lass mich raten, der Name dieses Wunderknaben war eben unser Artus.
Ja, da hast du jetzt die volle Punktzahl schon am Anfang erreicht. In der Tat, es war Artus und die Ritter lesen dann eine Inschrift, ich zitiere, wer dieses Schwert herauszieht, wird der rechtmäßige König Britanniens sein. Und so beginnt eine der größten Legenden der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, das kann man so sagen.
Und vielleicht auch schon der Spoiler, denn ein Stein aus Butter, das ist ja eher schon mächtig nach Legende klingt und nicht nach irgendwie historischer Wahrheit.
Naja, heute würde man sagen, das ist ein Supermarketing-Coup, ne? Wir kommen noch drauf.
Vielleicht noch mal zur Einordnung, Matthias. Wie müssen wir uns dieses Britannien im frühen Mittelalter vorstellen?
Ich glaube, wir müssen, ich habe das schon erwähnt, zurückgehen in das 5. Jahrhundert. Wie sah die Welt in Britannien aus? Die Römer ziehen zu dieser Zeit aus Britannien ab. Sie hinterlassen ein Machtvakuum. Und immer wenn ein Machtvakuum entsteht, gibt es natürlich Streitereien unter denen, die vorher sozusagen unterworfen waren. Und die lokalen Stämme bekämpfen sich. Und aus dem Osten dringen germanische Stämme auf die Insel vor. Angeln, Sachsen, Friesen und die Jüten. Die kamen aus dem heutigen Norddeutschland, aus Dänemark und besiedelten eben den Teil, den wir heute Großbritannien oder England nennen. Wales, Schottland, Cornwall, alles Provinzen in England, blieben überwiegend unter römisch-bretonischem Einfluss. Also das ist ein bisschen französisch von der Bretagne, deswegen das Wort bretonisch. Und dann soll es laut britischen Chroniken aus dem frühen Mittelalter einen Anführer gegeben haben, der seine zerstrittenen Landsleute vereinte und diese, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, in 12 Schlachten gegen die Invasoren siegte. Und in diesen von mir eben erwähnten Schriften wird dieser Held Artorius, andere nennen ihn Ambrosius, und manche eben schlichtweg Arthur genannt. Daher kommt dieser Name.
Das hieße aber, da sind wir nicht mehr bei Legende, das wäre jetzt dann doch gesicherte Geschichte, oder?
Also, gesichert würde ich mal ein fettes Fragezeichen dahinter setzen. Ja, ist eher nicht. Aber was halt real war, war die Sehnsucht nach einem starken Anführer, der die Lage beruhigt, der Frieden bringt. Und wir müssen, um das zu erklären, jetzt einen Zeitsprung machen. Wir gehen 500 Jahre weiter in das Jahr 1066. Und das war ein ganz entscheidendes Jahr für England.
Genau, da klingelt irgendwas aus dem Geschichtsunterricht bei mir. Es gab schon wieder einen toten König und es wurde mal wieder ein Nachfolger gesucht.
Und jetzt sehen wir in der wahren Geschichte, Edward der Bekenner, König von England, stirbt am 5. Januar 1066 in London. Und jetzt kommt's. Kurz darauf leuchtete ein Komet am Himmel. Viele werden ihn kennen. Der Halleysche Komet, wie wir heute wissen. Und er zog über den Himmel Westeuropas. Und jetzt muss man sagen, wir sind ja im Mittelalter. Für die Menschen des Mittelalters waren Himmelszeichen, göttliche Zeichen. Das heißt, es ist ein Omen wahrscheinlich für eine bevorstehende politische Krise. So hat man das gedeutet.
Ich habe das in einer angelsächsischen Chronik des 11. Jahrhunderts gefunden, diesen wunderbaren Satz: When beggars die, there are no comets seen. Also wenn Bettler sterben, dann sind keine Kometen am Himmel zu sehen.
Ja, aber er war natürlich kein Bettler, er war ja König Edward. Eben. Aber der hatte auf dem Sterbebett noch den Grafen Harold Godwinson, einen Adligen dänischer Herkunft, als seinen Nachfolger benannt, der sich dann ganz schnell zum König krönen ließ. Aber wir müssen jetzt wieder in die Geschichte zurückkehren. Vom europäischen Festland aus schielte schon ein anderer auf den englischen Thron, nämlich Wilhelm, der Herzog der Normandie, der später den Beinamen, da hören wir schon läuten, der Eroberer erhalten sollte, William the Conqueror.
Genau, das war das, was 1066 bei mir klingelte. Ein normannischer Mönch, also das muss ja eine ziemlich eindrucksvolle Gestalt gewesen sein, ein normannischer Mönch hat diesen Wilhelm so beschrieben, zitiere, ein kräftiger Krieger mit rauer Stimme und hohem, aber nicht plumpem Wuchs. Ob er saß oder stand, er war majestätisch, trotz seiner außerordentlichen Beliebtheit.
Ja, jetzt muss man sagen, wir leben ja in einem Zeitalter von Fake News. Auch das ist ja ein Grund, dass wir sagen, wir müssen die Wahrheit erzählen. Deswegen haben wir das Fake History genannt. Und dieser Wilhelm der Conqueror hat seinen Anspruch auf den Thron auch mit einer fetten Lüge unterfüttert. Aha. Er hat gesagt, naja, er wurde vom Edward dem Bekenner Jahre zuvor sozusagen zu seinem Nachfolger ernannt. Reine Erfindung, historisch nicht belegbar.
Also William the Conqueror war bei mir, wahrscheinlich nicht nur bei mir, eben Schulstoff auch in Englisch. Denn die Eroberung Englands, die durch diesen Erbfolgestreit ausgelöst wurde, die gehört ja wirklich zu den einschneidenden Ereignissen in der Geschichte des Landes. Vielleicht musst du noch ein bisschen Hintergrund liefern, Matthias. Dieses England im 11. Jahrhundert, also wir haben vorhin das 5. Jahrhundert uns angeguckt. Wie sah es im 11. Jahrhundert aus? Wir
müssen das uns die Insel da vorstellen. Ne? Wir haben ja schon erzählt, welche Stämme, das aus dem Norden, die Dänen und so weiter kamen. Das heißt, im 11. Jahrhundert, wenn man es mal etwas einfach sagt, kann man sagen, England war quasi eine skandinavische Provinz. Mhm. Denn es war beherrscht von Wikingern, die aus Dänemark, aus Norwegen und aus dem Baltikum kamen. Die Wikinger waren brutale Eroberer, das muss man sagen, wir werden eine eigene Folge dazu machen. Sie kamen mit ihren schnellen Drachenbooten und hatten eben bereits Teile Nordeuropas kontrolliert, besetzt, geplündert und so weiter. Und erst durch diesen Feldzug Wilhelms des Eroberers wurde England wieder Teil des lateinisch geprägten Mittelalters. Er kam ja aus Frankreich rüber. Es entstand sozusagen damit, mit dieser Eroberung, auch eine neue Kultur. Und Kultur verändert eben auch die Sprache.
Es gab eine neue Sprache.
Das heißt, aus dem Lateinischen wurde gemischt mit germanischen Dialekten und so weiter und mit dem in Nordfrankreich üblichen Vulgärlatein. Und das war, wenn mit dieser Mix, war sozusagen der Vorläufer des heutigen Englisch.
Lass das die Englischlehrer nicht hören, dass der Vorgänger des Englischen Vulgärlatein war. Aber es scheint ja so zu sein. Wie kam denn dieser Wilhelm überhaupt auf die Idee, England zu erobern? Also was waren seine Interessen? Wie hat er diesen Krieg gerechtfertigt?
Ja, da war schon Public Relations immer dabei, als ob die irgendwie eine eigene Presseabteilung haben. Der hat den Nachfolger Edwards, wir haben ihn schon erwähnt, den Harold Godwinson, einfach schlecht gemacht. Das heißt, reitende Boten ließen Schauergeschichten über diesen Harold Godwinson verbreiten und stellten sein kleines Reich, was wie heute macht man das ja auch noch, als unchristlichen Schurkenstaat dar.
Die Achse des Bösen.
Ja, und so gelang es Wilhelm, jetzt kommt's ganz wichtig, die Päpste spielen ja immer noch eine große Rolle in dieser Zeit, Papst Alexander II. Auf seine Seite zu ziehen. Und wie macht man das? Indem man sagt, pass mal auf, wenn du mich unterstützt, dann werde ich dafür sorgen, dass die heidnischen Kulte beendet werden und die Kirche dort an Einfluss gewinnt. Und natürlich die katholische Kirche, mit anderen Worten, der Papst Alexander II.
Erstaunlich aktuell alles, ne? Also kennen wir alles von heute auch, üble Nachrede. Jeder, der einen Krieg anzetteln will, der muss irgendwas erfinden. Ich denke an Putin, der von der Nazi-Regierung in der Ukraine gesprochen hat, oder Jahrzehnte davor Präsident Bush, der damals vor dem Irakkrieg behauptet hat, der irakische Präsident Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen, die ihm jetzt weggenommen werden müssten. Ja.
Ja, das es ist ging diese Fake News, genauso, ne? Was wir schon erwähnt haben. Das ist gleich. Das macht man im 11. Jahrhundert und das macht man jetzt im 21. Jahrhundert. Also da hat sich im Prinzip mit den Tricks sozusagen einfach mal eine Falschbehauptung setzen und dann etwas zu begründen, nichts geändert. Und so ähnlich machte es auch Wilhelm vor fast 1000 Jahren. Als Wilhelm im Sommer 1066 an der Küste auf günstige Winde wartete, um von Saint-Valery-en-Croix, das liegt an der normannischen Alabasterküste, aus den Ärmelkanal zu überqueren, wehte an den Masten, wir haben es ja schon fast angedeutet, seiner Schiffe, das päpstliche Banner. Also er wollte sozusagen sagen, ich komme auch im Namen des Papstes, Alexander II. Und dieser Überfall wurde entsprechend eben dann als Kreuzzug wieder die Ungläubigen inszeniert. Das war die ideologische Rechtfertigung von Wilhelms Propagandafeldzug, so muss man das, glaube ich, sagen.
Framing würde man das heute nennen, der Geschichte irgendwie einen anderen Rahmen geben und damit natürlich auch eine Rechtfertigung. Wie ging dann diese Eroberung im Einzelnen vor sich?
Ja, jetzt sind wir wieder ganz historisch korrekt. Die Eroberung Englands begann genau am 28. September 1066 mit der Landung des normannischen Herzogs Wilhelm an der britischen Küste. Und wir wissen sehr, sehr viel darüber, denn es gibt ein ganz, ganz bedeutendes Dokument, das wir beide gesehen haben. Und zwar, es geht um den berühmten Teppich von Bayeux.
Das ist wirklich ein, du hast es gesagt, beeindruckendes Ding. Also einmal schon die Größe, ein Teppich, der 70 Meter lang ist. Und darauf aufgestickt Bilder von Rittern, von Pferden, von brennenden Häusern. Und natürlich, und das ist sozusagen eins der wichtigsten Punkte, einer der wichtigsten Punkte, einem gefallenen König. Die berühmteste Szene auf diesem Teppich trägt die Inschrift Hic Harold Rex Interfectus Est. Also hier wird König Harold getötet.
Ich habe mir jetzt mal gerade ein Bild aufgerufen dazu, um mal zu beschreiben. Der Teppich ist eben langs gestreckt. Der Witz ist, in der oberen Hälfte, wie so eine Art Band, sind viele Tiere, Vögel, Seevögel, Enten, Gänse würde ich auch sagen, erkennen. In der Mitte, breiter, sind die Ritter. Auf roten, schwarzen, braunen Pferden mit Rüstungen. Und im unteren Band sind die getöteten Soldaten. Die liegen quasi eben unten auf dem Boden. Mhm. Also sehr, sehr realistisch dargestellt. Und man kann sich vorstellen, wie das damals eben 1066 war.
War das so eine Art gewebte oder gestickte Kriegsreportage?
Absolut. So würde ich das nennen. Und nicht nur Reportage, sondern geradezu so ein Propagandateppich, ja. Denn wenn man jetzt mal genauer hinguckt, das größte dargestellte Pferd, und jetzt kommt's mit dem natürlich größten Geschlechtsorgan, gehörte selbstverständlich Wilhelm dem Eroberer. Und jetzt mal in der Recherche, Fun Fact am Rande, ein Historiker, kein Spinner, hat vor ein paar Jahren 93 Penisse auf dem Teppich ausgemacht. 88 davon vom Pferden, also es gab auch noch ein paar andere.
Ja. Womit sich Historiker halt so beschäftigen. Ne? Die Penisse sind mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, als ich mir den Teppich angeguckt habe in Bayeux. Aber das ist schon eine Symbolik. Ne? Also wer den größten hat und den längsten, der schreibt die Geschichte und der entscheidet, welches Bild von einer Schacht hängen bleibt, welches in die Zukunft transportiert wird, wer als Besiegter möglicherweise auch in Vergessenheit gerät.
Ja, und das haben Chronisten genau so formuliert und ich zitiere, er hat Burgen gebaut und die Leute unterdrückt. Gerechtigkeit hat ihm gefehlt. Sein armes Volk hat er gequält. Der Habgier war er untertan.
Starke Worte, ja. Den endgültigen Sieg erringt Wilhelm ja in der Schlacht von Hastings 1066. In dieser Schlacht wurde das Schicksal Englands ja für die kommenden 1000 Jahre besiegelt eigentlich. Das heutige englische Königshaus steht mehr oder weniger in direkter Linie mit dem normannischen Eroberern aus dem 11. Jahrhundert.
Ich glaube, wir können uns diese kleine Wiederholung leisten. Das zeigt ja, dass man sich auf diesen idealen Herrscher, der sozusagen Frieden gestiftet hat, so wahnsinnig gerne beruft. Und das ist, dass eben seit fast 1000 Jahren alle englischen männlichen Thronfolger diesen Namen haben. Man will in dieser Linie stehen. Das soll es ja symbolisieren, dass einer der Vornamen eben Arthur heißt.
Liegt da das Geheimnis möglicherweise der Artus-Sage, dass man eben in schlechten Zeiten, und davon gab es natürlich auch in England viele, nach diesem gerechten, starken Herrscher sich sehnt, gerade dann, wenn man unter Gewalt, Hunger und Willkür lebt? Also klar, ist das so eine Art mittelalterliches Prinzip Hoffnung?
Ja, es ist ein Hoffnungs- und Heilsbringer. Und man muss jetzt wieder in diese wirkliche Zeit zurückspringen, denn es folgt schon die nächste Königskrise, 1135. Oh je. Also rund 70 Jahre nach der Schlacht von Hastings stirbt schon wieder ein König. Gut, das ist naturgemäß, dass die auch sterben. Ja. Und das ist König Heinrich I. Sein Sohn ist bei einem Schiffsuntergang ums Leben gekommen. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und obwohl alle Fürsten geschworen hatten, Heinrichs Tochter Mathilda als Königin anzuerkennen, setzt sich ein gewisser Stefan von Blois auf den Thron. Und was passiert? Es folgt ein 18 Jahre langer Bürgerkrieg. Eine Zeit, die in den Geschichtsbüchern bis heute als die Anarchie beschrieben wird. Warum Anarchie? Burgherren führen private Kriege, die Dörfer brennen, es passieren Morde, die man nicht erklären kann, Leute werden erpresst, der Hunger gehört zur Tagesordnung. Und zeitgenössische Chronisten beschreiben diese Zeit, ich zitiere, Christ and his saints were asleep. Das übersetzt du mal.
Christus und seine Heiligen schliefen, ja, mussten also die Augen vor dem Elend sozusagen schließen. Und das waren ja wirklich harte Zeiten. Also wenn wir mal aus der Vogelperspektive drauf gucken, wir sehen das Land, die Bauern, harte Fronarbeit war da zu leisten. Wir sehen Städte und Märkte, ja, das waren natürlich die Knotenpunkte des Handels. Manchmal gaben die Städte ja auch eine gewisse Sicherheit. Dann gab es die Klöster, also das ganze religiöse Leben, Orte des Wissens und vielleicht, du hast es beim Teppich von Bayeux angedeutet, auch der Propaganda. Und dann gab es natürlich die Burgen, die die Engländer den Normannen verdankten. Alle 50 Kilometer steht da ungefähr eine Burg, weil das genau die Entfernung war, die ein Reiter maximal überwinden konnte, bis sein Pferd wieder Futter und Wasser brauchte. Und die Burgen dienten natürlich der Verteidigung, waren aber auch von weit her sichtbar im Land, natürlich Herrschaftssymbole. Du hast ja recherchiert, Matthias, was das mittelalterliche Leben maßgeblich geprägt hat.
Ja, das habe ich mir aufgeschrieben, weil es so wichtig ist, mal zu erzählen, dass das mittelalterliche Leben völlig anders war als unser heutiges Leben. Das tägliche Leben hing damals im Wesentlichen davon ab, in welchem Stand und in welcher Familie du hineingeboren wurdest. Das beschrieb deine Position, in der du aufgestellt warst. Und dort musstest du dich bewähren. Und du konntest natürlich immer nur die Rechte genießen, die dieser Position zugeordnet war. Das heißt, es gab Rechte und es gab vor allem auch Pflichten. Der Grundbegriff des Mittelalters war, das muss man so lateinisch sagen, Ordo. Das heißt die richtige, vor allem aber gottgewollte Ordnung. Ordo war nicht nur die Ordnung, alles muss sauber sein und in Ordnung, sondern es muss Gott gewollt. Also der Mensch war Gott untergeordnet und hat das auch freiwillig gemacht.
Jeder an seinem
Platz. Und
dort
soll er bleiben. Ja, und das soll das nicht. Das ist wichtig. Das war so und da bleibst du. Das ist dein Leben. So kommst du auf die Welt und am Ende stirbst du in dieser Position. Alles Unglück ist danach nämlich über die Menschen gekommen, weil, so glaubte man das, Altes Testament, weil Adam und Eva sich im Paradies eben nicht in diese Ordnung fügen wollten. Eritus sicut Deus, so heißt es auf Latein, das heißt, ihr werdet sein wie Gott. Durch diese Worte suggeriert die Schlange im Paradies, Adam und Eva, auf besonders hinterhältige Weise, es sei möglich, aus der gottgewollten Ordnung herauszutreten, so, nö, leckt mich, mach ich nicht, eine höhere Stellung zu erreichen. Das geht eben nicht. Und noch etwas kommt dazu, was mich so oft beschäftigt hat in meinem Leben, dass ja Adam und Eva eben nicht vom Baum der Erkenntnis essen sollen. Was heißt das denn, wenn du nicht vom Baum der Erkenntnis essen? Das heißt, du sollst doof bleiben.
Doof.
Du sollst nicht wissen.
Mhm.
Und dann wissen wir, wenn man sozusagen weitergeht, wie wichtig das ist, dass Wissen eben Macht ist.
Mhm.
Verstehst du? Wichtiger Gedanke.
Ja, wenn wir Orde uns genauer angucken, also die Ordnung sah so aus, dass die Gesellschaft ist klar in drei Stände gegliedert. Es gab den Klerus, es gab den Adel, ja, und natürlich das gemeine Volk, das den größten Teil ausmachte, aber genau in dieser Reihenfolge von oben nach unten eben. Aber von diesem kleinen Grundkurs Mittelalter jetzt mal wieder zurück zu Artus, denn eigentlich wollen wir ja seine Geschichte erzählen.
Ja, ich weiß, du wirst nervös, schaust auf die Uhr,
ja.
Aber ich bin auch sofort dabei. Aber lass uns noch mal kurz wiederholen und noch mal vertiefen, dass wir in einer chaotischen Zeit uns befinden,
listen
die von
and repeat.
Scharmützeln geprägt ist. Und jetzt schreibt ein Mönch namens Geoffrey von Monmouth seine Historia Regum Britanniae. Und er behauptet, ein uraltes walisisches Buch gefunden zu haben. Niemand hat es je gesehen. Es hat wahrscheinlich auch nie existiert. Das angebliche Buch war, so muss man es glaube ich sagen, so ein kleiner literarischer Trick, um sich selbst eine Art Gütesiegel zu verpassen. Geoffrey macht aus dem Kriegsführer Arthur einen König über ganz Britannien. Er beschreibt einen Hof, er beschreibt seine Krönung, er erwähnt die Festung Camelot und fügt dem Ganzen noch was Schönes dazu, was immer gut wirkt.
Der Zauberer.
Ja, einen Zauberer Merlin.
Ja.
Kennen viele.
Mhm.
Und er beschreibt eben den König Artus, wir haben es ganz oft gesagt, super Typ, stark, gerecht, vereinigen, Friedensfürst, alle positiven Eigenschaften, die man einem geben kann, die hatte er.
Und Mr. Monmouth löst damit offenbar eine Lawine aus. Viele Schriftsteller in Europa entdecken jetzt diesen legendären König Artus für sich, spinnen die Geschichte irgendwie weiter mit ihrer Fantasie. Da gibt es diesen Chrétien de Troyes, der baut die Ritter Lancelot und Parzival ein, auch die Suche nach dem Heiligen Gral. In Deutschland sind es dann Werke von Hartmann von Aue oder der berühmte Parzival von Wolfram von Eschenbach. Die alle machen Artus populär. Der Artus des Mönches, Geoffrey, der wird dabei ja am Ende bis zur Unkenntlichkeit zerstört, überdeckt, wie immer man es ausdrücken will. Man darf also, glaube ich, mit Fug fragen, wem gehört Vergangenheit eigentlich? Dem, der sie erzählt oder erfindet? Oder denen, die sie aufschreiben, die sie auf Pergament verewigen? Oder ja, vielleicht auch den Bauern, den Tagelöhnern, die diese Geschichte ja am eigenen Leib erleben.
Naja, die Geschichte gehört allen, aber natürlich sind die, die sie aufschreiben, auch die, die die Geschichte bestimmen. Und es wird viel zu wenig in diesen Erzählungen des Mittelalters oder alle Epochen durch über die Menschen erzählt, die nichts zu sagen haben. Die Tagelöhner, die Bauern, die auf den Feldern rackerten, die Mägde, die Dienstboten. Alles das ist in der Geschichtsschreibung sozusagen, kommt nur unter ferner Liefen vor.
Aber jede Generation oder jedes Zeitalter hatte sozusagen seinen eigenen Artus, ne? Also im Mittelalter ist der von dir gerade beschriebene, der gerechte, starke König. Dann kommt das viktorianische Zeitalter, da wird Artus so eine Art moralisches Vorbild. Und heute ist er ja mehr so die Kategorie Superheld. Da ist er, gehört er zur Popkultur und bedient vielleicht politische Sehnsüchte.
Naja, und dann sind wir in der heutigen Zeit mit unserer Geschichte und du kommst in eine Stadt in der heutigen Zeit, Glastonbury, die liegt im Südwesten Englands und dort kannst du heute noch ein Schild finden und lesen und da steht drauf, hier liegt König Artus begraben.
Also doch, also das hieß ja, dass es ihn doch gegeben hat?
Ja, Mönche sollen dort 1190 Knochen gefunden haben, aber... Unter uns können wir, glaube ich, offen sagen, guter Tourismus, Marketing-Gag, ja.
Also das Grab und die Skelette gibt es nicht, die sind nicht gefunden worden.
Ja, so ist es.
Damit kommen wir ja zur Eingangsfrage zurück. Ist Artus nur das, was wir jetzt gerade geschildert haben, eine Fiktion, eine Projektionsfläche für ein geeintes Britannien? Was sagt die aktuelle historische Forschung denn dazu?
Und jetzt kommt's. Einer der wichtigsten modernen Artus-Forscher. Übrigens noch ein Jeffrey, nämlich Jeffrey Ash, hat eine These aufgestellt, die heute von der International Arthurian Society anerkannt ist. Er glaubt nämlich, Artus sei sozusagen die literarische Version zweier realer Personen. Wir haben die schon mal erwähnt am Anfang, nämlich des römischen Heerführers Artorius und des walisisch-römischen Anführers Ambrosius Aurealius. Das muss man sich aufschreiben, kann man kaum aussprechen. Also für Ash ist entscheidend, der Name Artus taucht im 6. Jahrhundert überall in Britannien auf, kein besonderer Name, bis hinauf in den Norden der Insel nach Schottland. Für ihn lautet deshalb, das ist sein Schluss, Artus ist ein Mythos, ja, aber einer mit einem realen Kern. Also wenn man es genau nimmt, mit zwei Kernen, eben Artorius und Ambrosius.
Okay, ich versuche das vielleicht mal ein bisschen zusammenzufassen. Also historisch gesehen vermuten einige Gelehrte, dass die Figur des Artus einmal auf einem realen Krieger beruhen könnte, der im frühen Mittelalter Britannien gegen angelsächsische Invasoren verteidigt hat. Und dann hat sich die Legende weiterentwickelt, immer wieder durch verschiedene literarische Werke und durch weitere britannische Krisen hindurch.
Ja, du hast insbesondere, das muss man, glaube ich, herausarbeiten, das eben gibt ein Werk von dem Autor Thomas Malory. Das heißt und trägt den Titel Le Mort d'Arthur, also der Tod Artus. Das ist erschienen im Jahr 1485. Und was Malory macht, er nimmt frühe Erzählungen, mischt Sagen walisischen Ursprungs, französischen Ursprungs und lateinischen Ursprungs zusammen zu einer neuen Geschichte. Er macht sozusagen einen literarischen Mix. Es folgten weitere Adaptionen. Literarische, filmische, die Artus-Legenden zu einer der beständigsten und populärsten Mythologien der westlichen Kultur machten. Und das ist bis heute so geblieben, das nicht totzukriegen. Und deswegen konnte dieser Mythos so lange überleben und sich erhalten.
Es ist eine gute Geschichte, es ist eine spannende Geschichte, sonst hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht 1000 Jahre gehalten, ne?
Ja, nur weil die Geschichte so man gerne hört, liest, weil sie so viele Geschichten beinhaltet, die wir eben über Hoffnung, über einen König, der uns eint, der uns beschützt. Es ist sozusagen ein ewiges Versprechen gerade in Zeiten der Angst und Unordnung.
Aber jetzt gibt es ja noch was. Du hattest ja vorhin schon Glastonbury mit dem angeblichen Grab. Es gibt aber in Tintagel Castle, direkt am Meer in Cornwall, wo unser Artus der Sage nach geboren wurde, einen Satz, ein Schild: Artus, komme eines Tages zurück, um die Welt zu retten.
Ja, und da verstehst du schon, warum das geschrieben wird. Das ist ein bisschen Fremdenverkehrswerbung. Aber vielleicht ist das ja auch Artus' wahres Vermächtnis. Nicht die historische Wahrheit ist entscheidend, sondern die Hoffnung. Und da hilft eine gut erzählte Geschichte immer.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute König Artus, historischer Held oder literarische Erfindung? Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Wir sagen danke fürs Zuhören.